ARD.
Brandenburg steht vor einer Schicksalswahl. Viele von Ihnen machen sich Sorgen, die Zukunft unseres Landes.
Sie entscheiden am Sonntag darüber, ob es eine soziale Kraft gibt in diesem Land.
Es ist Zeit, Politik für das eigene Land und das eigene Volk zu machen.
Sie haben am Sonntag die Möglichkeit, eine Stimme für wirtschaftliche Vernunft abzugeben.
Sie entscheiden bei der Landtagswahl darüber, wer unser Land in die Zukunft führt.
Der Countdown läuft, um mal mit einer abgestandenen Phrase zu beginnen. Am Sonntag, da ist Landtagswahl in Brandenburg und ja, es wird so spannend wie nie zuvor bei einer Wahl in Brandenburg. Wir blicken in der Spreepolitik deshalb hier nochmal aufs große Ganze. Worum geht es bei dieser Wahl? Wie haben sich die Kandidaten auf den letzten Metern geschlagen und ja, wie könnte es am Tag nach der Wahl weitergehen? Außerdem gucken wir uns in dieser Ausgabe der Spreepolitik auch noch die Landeszentrale für politische Bildung in Berlin an, denn über die wird in der Politik zurzeit heftig gestritten. Ist ihre politische Unabhängigkeit in Gefahr? Das alles jetzt hier. Ich bin Thorsten Gabriel aus der RBB 24 Landespolitikredaktion. Hallo. Zuerst also Brandenburg, Landtagswahl am Sonntag. Die Republik schaut ja mit einiger Spannung auf diese Wahl, wie vorher auch schon nach Sachsen und Thüringen. Auch hier ist natürlich eine der großen Fragen, wie wird die AfD abschneiden? Und ja, trotzdem sieht die Situation in Brandenburg eben doch ein bisschen anders aus als in Sachsen oder in Thüringen. Und über all das reden wir jetzt. Mein Gast in der Spreepolitik ist Thorsten Südow aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Hallo Thorsten.
Hallo Thorsten.
Ja, das passt gut. Mal vorab gefragt, wie fühlt sich denn das jetzt für dich so an, kurz vor der Wahl als Reporter oder auch bei euch als Redaktion? Seid ihr langsam froh, dass der Wahlkampf und die ganze dazugehörige Berichterstattung langsam vorbei ist mal?
Also es war schon sehr interessant, den Wahlkampf zu verfolgen, bei Wahlkampfkundgebungen dabei zu sein oder natürlich auch mit den Brandenburgerinnen und Brandenburgern zu reden. Was ist denn für Sie vielleicht das entscheidende Argument oder der entscheidende Punkt, diesen Kandidaten oder diese Partei zu wählen? Das ist schon wichtig. Aber natürlich wollen wir jetzt irgendwann auch mal wissen, wie entscheiden denn die Brandenburgerinnen und Brandenburger? Kommen viele zur Wahl? Darauf deutet ja sehr viel hin, weil doch einige 10.000 sich die Briefwahlunterlagen haben schon nach Hause schicken lassen. Also es ist sehr spannend und irgendwann wollen wir jetzt auch wissen, also so haben die Brandenburger gewählt, damit müssen die Gewählten jetzt so umgehen.
Ja, spannend und kräftezehrend. So ähnlich geht es vermutlich auch allen, die da in den vergangenen Wochen für sich und ihre Partei Wahlkampf gemacht haben. Die wollen dann auch mal irgendwann wissen, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Die stecken ja, muss man sagen, auch in so einem gewissen Rausch. Es geht ja letztlich auch um Macht. Und das gilt ganz besonders ja für Dietmar Woidke, den Ministerpräsidenten. Der hat ja interessanterweise klar die Parole ausgegeben, entweder wir gehen hier jetzt als SPD als Erste durchs Ziel oder ich bin nach der Wahl weg. Wie schätzt du das ein?
Ich denke, das könnte ziemlich knapp werden. Natürlich hat Woidke auch gesagt und sich gedacht, also die Zahlen sagen mir, bei einer Direktwahl würde ich zum Ministerpräsidenten von den Brandenburgerinnen und Brandenburgern gewählt werden. Er ist bekannt, deutlich bekannter als alle seine Konkurrenten, als Hans-Christoph Berndt von der AfD oder Jan Redmann von der CDU. Und Dietmar Woidke hat auch gesagt, das wäre auch beim letzten Mal so gewesen, also im Jahr 2019, wenn ich dort als Spitzenkandidat verloren hätte, dann hätte ich nicht mehr an den darauffolgenden Koalitionsverhandlungen oder so teilgenommen. Das ist einfach so. Aber ich denke, es ist wirklich ein Drahtseilakt. Woidke gesagt, mein Ziel ist es, gegen die AfD zu gewinnen und wenn ich gegen die AfD verliere, dann bin ich weg. Das setzt natürlich auch gerade seine sozialdemokratische Partei unter Druck. Da wird natürlich schon jetzt darüber gesprochen, im Falle des Falles, wer würde dann praktisch aus der Deckung treten und die Koalitionsverhandlungen führen. Möglicherweise die jetzige Finanzministerin Katrin Lange, aber möglicherweise auch Manja Schüle, die Forschungsministerin. Also da ist doch sehr viel Spannung. Manche sagen auch sehr viel unnötige Spannung, aber jetzt ist es so, er ist sogenannt neudeutsch all in gegangen, hat alles auf eine Karte gesetzt und es kann sehr knapp werden, wenn wir eben auf die letzten Umfragen gucken, da liegt ja auch die AfD eigentlich immer noch vorne in den Umfragen, aber Umfragen sind Umfragen, Ergebnisse dann was anderes.
Das stimmt. Trotzdem, glaube ich, lohnt es sich jetzt nochmal auf die Zahlen zu gucken. Vielleicht, bevor wir auf die Parteiumfragewerte schauen, nochmal ganz kurz auch zu Woidke selbst. Also 50%
derjenigen, die letztes Mal befragt wurden im Brandenburg-Trend, haben gesagt, ja, sie wollen Dietmar Woidke weiter als Ministerpräsidenten. Und da, mit diesem Wert lässt er wirklich alle anderen ganz weit hinter sich. So, es gibt sogar 40%, und auch das ist ganz klar der führende Wert, die sagen, sie wollen weiterhin eine SPD-geführte Landesregierung. Warum hat es die SPD denn offenkundig trotzdem so schwer mit Dietmar Woidke, sich dann von den anderen abzusetzen? Also dann trotzdem dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, also bei der letzten Umfrage AfD 27%, SPD 26%. Warum fällt es den Leuten so schwer, sich dann für Dietmar Woidke und die SPD zu entscheiden?
Ich glaube, es ist zum Teil ein Gefühl in der Bevölkerung, sie wollten etwas anderes und sie sehen auch die Erfolge, die sicherlich in den letzten 5 Jahren gemacht wurden, wie dass also die Eltern nicht mehr für die Kindergartenkinder bezahlen müssen oder auch, dass es zum Teil Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr gegeben hat, gerade auch mehr Schienenkilometer, was also Regionalbahnen und Regionalexpressverbindungen angeht. Das findet einfach nicht so viel Wertschätzung und Anerkennung. Und ich glaube, da wird auch eine ganze Menge überwölbt von der Ablehnung gegenüber der Ampel. Also wenn ich mit Brandenburgerinnen und Brandenburgern spreche, da gibt's doch sehr, sehr viel Frust über die Ampel. Stichwort Heizungsgesetz, auch wenn es eine große Förderung für Wärmepumpen gibt. Aber viele fühlen sich da gerade auch in ländlichen Regionen einfach überfordert. Dann ist es da die Last, die viele Landkreise zu tragen haben bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten. Einige hundert, da ist es sehr schwer, die unterzubringen. Zum Beispiel im Uckermarkkreis, weil es kaum noch Wohnungen gibt. Es gibt auch kaum Gemeinschaftsunterkünfte und der Bau oder die Erweiterung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Prenzlau ist sehr umstritten. Einige Tausend haben das in Unterschriften abgelegt. Das alles spielt damit rein, dass es eben nicht auf das Ergebnis der SPD einzahlt und auch nicht auf die doch so auf Dietmar Woidke fixierte und zugespitzte Wahlkampagne.
Also jetzt hast du gerade die Ampel erwähnt, das heißt also müssen wir ja sagen, das ist quasi die Bundespolitik, die dann dort
mit richtig, die Ampelpolitik, genau. Woidke hat sich sehr bemüht, das immer in den Wahlkampfauftritten von sich wegzuhalten. Es war ja auch so, dass Kanzler Scholz nicht einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Dietmar Woidke hier in Brandenburg hatte. Das wollte Dietmar Woidke nicht. Also da gibt es sehr, sehr viel Kritik gegenüber der Bundesregierung. Und das münzt sich auch um, was also die Zustimmung oder praktisch die Wahlentscheidung Richtung SPD beeinflussen könnte. Das ist für mich jedenfalls eine sehr mögliche Variante.
Jetzt sind ja in dieser Woche am Dienstag nochmal alle Spitzenkandidaten, die bei dieser Wahl antreten, im RBB-Fernsehen zusammengekommen zu einem großen Schlagabtausch. Jetzt nicht nur die Frage auf Dietmar Woidke bezogen, wie haben sich denn die Einzelnen so geschlagen aus deiner Sicht?
Also ich fand diese Debatte kontrovers und lebhaft, vor allem bei den Themen Migration und erneuerbare Energien sind doch die unterschiedlichen Auffassungen kräftig aufeinander geprallt, also Stopp der irregulären Migration und Zurückweisung. Das haben AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt und auch der Spitzenkandidat der CDU Jan Redmann in ihren Forderungen so herausgestellt. Im Gegensatz dazu haben Benjamin Raschke von Bündnis 90 Die Grünen und Sebastian Walter von den Linken klargemacht, Geflüchtete sollten über mehr Deutschkurse und eine schnellere Arbeitserlaubnis in den Alltag in Brandenburg integriert werden. Sehr konfrontativ ging es auch beim Thema erneuerbare Energien zu. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat klar gesagt, aus seiner Sicht, die großen Investitionen in Industriearbeitsplätze wie bei Tesla in Grünheide seien in den letzten Jahren in Brandenburg vor allem deshalb zustande gekommen, weil so viel Energie in Brandenburg aus Erneuerbaren erzeugt wird, von einer vollkommen falschen, zerstörerischen Energiewende, die seine Partei stoppen wolle, sprach Hans-Christoph Berndt von der AfD. Statt Windkraftanlagen, die ja so viel Fläche brauchten, befürwortete er sogar neu zu bauende Atomkraftwerke. Also mein Eindruck, besonders aktiv beim Diskutieren in der Kandidatencheckrunde des RBB waren Benjamin Raschke von Bündnis 90 Die Grünen und Sebastian Walter, der Linksparteichef. Aber klar, beide Parteien brauchen jede Stimme, könnten ja auch am Sonntag aus dem Landtag rausfliegen. Eher ruhig, kaum zugespitzt in der Diskussion, habe ich Ministerpräsident Woidke erlebt.
Wollte ich gerade sagen, also gerade bei Grünen, Linken, auch bei den Freien Wählern, da geht es ja quasi um alles, nämlich können sie im Landtag verbleiben oder nicht. Die letzten Umfragen sahen ja da nicht gut aus. Brandenburg hat ja wie andere Bundesländer zum Teil auch eine Grundmandatsklausel. Das heißt, wenn die 5%-Hürde nicht übersprungen wird, trotzdem aber ein Direktmandat irgendwo gewonnen wird, dann besteht doch noch die Chance einzuziehen. Ist das mehr was für die Theorie an dieser Stelle oder besteht ernsthaft die Chance für eine der Parteien, irgendwo ein Direktmandat zu kriegen?
So halb und halb. Also nach meiner Einschätzung ist Peter Wieder seit Jahren von den Freien Wählern, von BVB Freie Wähler, Peter Wieder, der Landesvorsitzende, der ist also in Bernau und Umgebung so beliebt, dass er gute Chancen hat, dieses Direktmandat zu gewinnen. Mhm. Und dann eben über die Grundmandatsklausel, wenn die BVB Freie Wähler 3 oder 4 oder 5% bekommen, eben entsprechend dem Zweitstimmenanteil den Einzug in den Landtag schaffen kann. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit bei Bündnis 90 Die Grünen. Marie Schäffer, die hat hier auch in Potsdam einen Wahlkreis. Es könnte sein, da hat auch die Aktion Kampakt eine Unterstützungsaktion gestartet. Es könnte sein, dass sie auch ein Direktmandat verteidigen kann und dann auch die Bündnisgrünen in den Landtag einziehen. Die Linken, die sich das auch in Strausberg erhoffen, mit der früheren Spitzenkandidatin Kerstin Kaiser, die dürfen es da noch etwas schwieriger haben. Aber ja, diese Grundmandatsklausel, die könnte dazu führen, dass also nicht nur wie jetzt mutmaßlich 4 Parteien im Landtag vertreten, im neuen Landtag vertreten sind, sondern auch vielleicht mit BVB Freie Wähler und Bündnis 90 Die Grünen auch noch 2 weitere Fraktionen hinzukommen. Aber das macht die Bildung einer Regierung auch, denke ich, nicht unbedingt einfacher.
Und das macht vor allem auch den Blick in die Glaskugel, den wir ja hier auch so ein bisschen versprochen haben, schwieriger. Also klar ist, dass eine Regierungsbildung aus SPD und CDU möglicherweise möglich wäre, wenn eben die kleinen Parteien an der 5%-Hürde scheitern, dann könnte es mehrheitsmäßig hinhauen, auch mit einem 2.
Aber wenn auch, wenn auch nur ganz knapp.
Genau, auch das, ganz knapp, ne? Auch das noch unsicher, aber es läge im Bereich des Möglichen. Aber ziemlich klar ist, dass auch wenn nur eine von den beiden mit reinkommt, dass es dann deutlich schwieriger wird und dann eigentlich die Gemengelage sehr unübersichtlich ist, oder?
Ja, also fest steht nur, alle Parteien sagen, sie würden die Gesprächseinladung, von der auch schon jetzt der AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt gesprochen hat, zu Gesprächen, die würden sie nicht annehmen. Also alle anderen Parteien sagen, wir werden nicht mit der AfD über eine Regierungsbildung sprechen. Dann gäbe es eben die Variante SPD plus CDU plus vielleicht Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber da ist dann natürlich auch die Frage, wer ist eigentlich dahinter. Wenn wir auf die Wahlkampfveranstaltungen nochmal zurückblicken, die es gab, da war Sarah Wagenknecht in Brandenburg an der Havel zum Beispiel vor knapp 1000 Zuhörern der große Star. Aber es gab kaum Aussagen, wofür BSW in Brandenburg steht. Höchstens keine Raketen, die auf Russland gerichtet sind, sollten in Brandenburg auf gar keinen Fall stationiert werden. Robert Krumbach, der ist Arbeitsrichter und Spitzenkandidat, der sagt, wir brauchen mehr Lehrerinnen und mehr Lehrer, halt aller Kliniken, Löhne, das sind so seine Forderungen. Aber dahinter sind auch vollkommen unbekannte Abgeordnete und Menschen, ob man da mit denen dann gleich eine Regierung und auch vielleicht auch Ministerien besetzen kann, ob SPD und CDU sich das zumuten, das ist auch vollkommen offen. Und natürlich könnte es auch sein, dass SPD, CDU und wenn denn die Bündnisgrünen es schaffen, vielleicht auch auf eine knappe Mehrheit nochmal kommen. Aber da hat ja auch die CDU große Vorbehalte nochmal gegenüber Bündnis 90 Die Grünen geäußert. Und Benjamin Raschke, der Spitzenkandidat, war auch eben in der von uns angesprochenen Diskussionssendung im RBB-Fernsehen sehr, sehr deutlich, sehr, sehr scharf auch in Abgrenzung zu dem, was die SPD zum Beispiel in der Umweltpolitik gemacht hat. Also das ist schon, wir gehen ja sehr, sehr spannenden Zeiten entgegen. Das werden wir dann ab Montag sehen.
Und klar ist auch, wenn es ein Dreierbündnis gibt, alle Erfahrungen, die es mit solchen Koalitionen gibt, wo 3 Parteien mit am Tisch sitzen, das wird nicht einfacher, weil es ist immer eine Frage, wie vertrauen die sich? Ihr habt damit in Brandenburg eure leidlichen Erfahrungen gemacht. Die Ampel macht das gerade im Bund. Auch wir in Berlin hatten das ja mit Rot-Grün-Rot zuweilen, dass dann Politik mehr nach außen gemacht wurde, als irgendwie, dass man sich nach innen irgendwie vertrauensbildend miteinander beschäftigt hat. Das wird nicht einfach.
Wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht Teil einer Regierung werden sollte, dann wird es natürlich noch komplizierter, weil man da also auch überhaupt jetzt gar nicht genau sagen kann, welches ist denn der Konsens, die Einigung, die in so einen Koalitionsvertrag kommt. Das ist dann auch mit jetzt aus heutiger Sicht ziemlichen Unwägbarkeiten verbunden. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Erzählung der oppositionellen AfD, die möglicherweise vor einem Wahlsieg steht. Sie sagt, eine so geartete Koalitionsregierung gegen eine offenbar starke AfD, die würde solche Fliehkräfte haben, die würde niemals 5 Jahre durchhalten und dann sehe sich die AfD in einer noch viel besseren Position als jetzt ohnehin schon.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt auch das Bündnis Sahra Wagenknecht mit erwähnt, da haben wir vorher noch nicht so ausführlich gesprochen. Du hast jetzt so ein bisschen auch skizziert, wofür sie ja möglicherweise stehen könnten, was sie öffentlich sagen. So ein bisschen sind sie weiterhin eine Blackbox und ja auch ein Phänomen. Also wenn man sich anguckt, im letzten Brandenburg-Trend 13% und überhaupt aus dem Stand auf zweistellige Werte zu kommen, ist das vor allen Dingen auch dem Bedürfnis der Menschen so jetzt nach Weltfrieden geschuldet? Weil das ist ja ihr großes Thema, der Frieden, der eigentlich gar nicht auf landespolitischer Ebene zu lösen ist.
Korrekt, diese Frage. Da hat also Brandenburg relativ wenig Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Aber ich habe mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Wahlkampfkundgebung in Brandenburg an der Havel vor einigen Tagen gesprochen. Da war schon das Thema Frieden das Bestimmende. Es dürfe keine weiteren Waffenlieferungen geben. Wir hoffen, dass Brandenburg sich dann einsetzt für Verhandlungen. Und ich habe das Parteiprogramm gelesen, haben mir mehrere Teilnehmer da gesagt. Also sie steht ja für was Neues, sie steht für Veränderung, man müsse ihr doch erstmal eine Chance geben. Also es ist diese etwas nebulöse Friedensforderung und dann wird so viel dahin hineinprojiziert, wo es eigentlich von der AfD programmmäßig konkret für Brandenburg gar nicht so viel Entsprechung gibt, außer eben diesen Punkten, ja, mehr Lehrerinnen und Lehrer müssen wir einstellen, wir wollen alle Kliniken halten, damit auch in ländlichen Regionen eine gute medizinische Versorgung ist. Und faire Löhne, Tariftreue sollte es geben. Aber bei denen, die dort auf dem Platz standen, auf dem Neustädtischen Markt, da war eben wirklich dieses Thema Frieden und Sahra Wagenknecht, du treibst die anderen vor dich hier. Das war eigentlich das Bestimmende, das am meisten auch dann letztlich an Beifall erbrachte.
Also Sonntag, 18 Uhr, da wissen wir mehr. Dann sind die Wahllokale in Brandenburg geschlossen. Über die Fernsehschirme flimmern dann die Prognose und dann die ersten Hochrechnungen. Das wird alles sehr spannend. Und du, Thorsten, und ihr alle anderen in der Landespolitikredaktion in Potsdam, ihr werdet dann gut zu tun haben. Ich wünsche dir dafür starke Nerven und danke dir für deine Einschätzung.
Vielen Dank und schönen Gruß nach Berlin.
Unser zweites Thema heute kommt aus Berlin. Es geht um Bildung und zwar um politische Bildung. Jetzt könnte man sagen, politische Bildung, hey, das ist doch das, was wir hier jede Woche machen in der Spreepolitik. Ja, natürlich, aber hier geht es jetzt um eine Einrichtung, die ist schon ein paar Tage älter als unser Podcast, nämlich 66 Jahre. Es geht um die Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Die ist, sagen wir mal, unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Landeszentrale für politische Bildung soll an die Leine, SPD und CDU uneins über politische Bildung. Wie der Senat Einfluss auf politische Bildung nehmen will, ist da zu lesen. Also, was ist denn da los? Darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Sabine Müller, die dazu recherchiert und berichtet hat. Hallo Sabine.
Hi Thorsten.
Gib uns doch mal als allererstes so ein bisschen Basiswissen. Was genau ist die Landeszentrale für politische Bildung? Was macht sie? An wen richtet sie ihr Angebot?
Ich glaube, viele von denen, die uns jetzt zuhören, würden sagen, ach, das sind doch die mit dem Wahl-O-Mat, weil das kennen, glaube ich, noch mit die meisten Leute, dass wenn hier in Berlin Abgeordnetenhauswahl ist oder wenn Bundestagswahl ist, dann betrifft es die Bundeszentrale für politische Bildung, dann richten die immer diese kleinen Online-Tools ein, wo man für sich selber checken kann, okay, mit welcher Partei habe ich denn eigentlich die meisten Übereinstimmungen? Das ist so ein bisschen Wahlhilfe. Aber das ist natürlich längst nicht alles, was die Landeszentrale für politische Bildung macht. Das sind Institutionen, eben auf Länderebene, auch auf Bundesebene. Und die sollen dafür sorgen, dass tatsächlich den Menschen politische Bildung näher gebracht wird. Dass man mehr Verständnis für politische Zusammenhänge bekommt, vielleicht auch so ein bisschen mehr demokratisches Bewusstsein und vielleicht sogar, weiß ich nicht, die Lust geweckt wird, dass man sich da selber politisch betätigt. Es gibt in Berlin 2 Standorte von der Landeszentrale. Ewig schon gibt es einen im Westen, seit neuestem gibt es auch einen im Osten. Da kann man dann hingehen, kann sich informieren lassen, kann sich auch ein paar kostenlose Bücher mitnehmen. Aber das ist auch noch nicht alles. Die machen auch ganz, ganz viele Veranstaltungen. Das sind jedes Jahr so um die 200, über 200 teilweise, viel in Kooperation mit anderen Vereinen und so weiter. Also Tagungen, Seminare, Workshops und so weiter zu bestimmten aktuellen Themen, wo die Landeszentrale eben sagt, das finden wir, das ist wichtig, da müssen sich die Leute mal informieren können.
Und jetzt ist deren Unabhängigkeit in Gefahr? Also wenn man nur mal den Schlagzeilen folgt, was steckt dahinter?
Ja, also dass die Unabhängigkeit in Gefahr ist, das sehen ziemlich viele Leute so. Der Hintergrund ist folgender. In der Bildungsverwaltung von CDU-Senatorin Katharina Günther-Wünsch, da soll jetzt eine neue Stabsstelle eingerichtet werden. Und zwar, sagt die Senatorin, sagt auch ihr Staatssekretär Falko Lieke, ist das eine Stelle, die soll ein bisschen steuern, die soll koordinieren, das, was es in der politischen Bildungslandschaft so alles gibt. Da gehört eben die Landeszentrale für politische Bildung dazu, also die ist in der Fachaufsicht auch der Bildungsverwaltung unterstellt. Da gehören aber auch ganz viele andere Projekte dazu, die die Bildungsverwaltung fördert. Also zum Beispiel irgendwelche Vereine, die an Schulen gehen und da über Antisemitismus und so reden. Und da meinen jetzt die Senatorin und ihr Staatssekretär, dass es da viel zu viel Wildwuchs gibt. Also viel zu viele Projekte, wo keiner so genau weiß, funktioniert das eigentlich, was wir da machen? Müssten wir da nicht mal genauer drauf gucken? Und deswegen soll es eben diese neue Stabsstelle geben, die da drauf guckt. Jetzt gibt es aber interne Papiere zur Einrichtung dieser Stabsstelle. Da sagen die Kritiker zum einen schon mal, da werden ja sozusagen Leute, die der Senatorin und dem Staatssekretär Lieke, der auch eher so als Hardliner gilt, da werden Leute ohne Ausschreibung draufgesetzt, die ganz klar Vertraute von denen sind und die eine relativ konservative Linie fahren. Und in dieser internen Beschreibung für die Stelle, da heißt es halt zur Landeszentrale für politische Bildung, dass die ihr Jahresprogramm, die Förderung der einzelnen Träger oder auch die Materialien, die sie erstellt, das müsse sie stets mit dieser Stabsstelle fachlich und inhaltlich abstimmen. Und da haben halt ganz viele Alarmglocken geläutet, zum Beispiel bei den Grünen, bei den Linken, aber auch bei vielen Wissenschaftlern. Da gibt es mittlerweile auch eine Petition, die jetzt schon mehr als 22.000 Leute unterschrieben haben, weil die sagen, das klingt doch alles sehr danach, als ob hier eine Regierung eingreifen will in eben diese Überparteilichkeit der Landeszentrale und der ziemlich genau sagen will, was macht ihr denn da eigentlich und das dann in die Richtung drängen möchte, die sie eigentlich gerne hätte.
Jetzt ist das ja mit der Unabhängigkeit oder Überparteilichkeit auch so eine Sache. Also wenn man, ich habe das mal gemacht, in das Gesetz zur Erwachsenenbildung reinschaut, wo ja die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Landeszentrale für politische Bildung geregelt sind, dann findet man da sehr klar den Passus, dass die Landeszentrale dem oder der zuständigen Senatorin
Da liegt die Fachaufsicht.
Und es findet sich auf der Webseite selbst auch der Satz, als staatlicher Akteur unterliegen wir öffentlicher parlamentarischer Kontrolle. Ein Kuratorium aus 10 Mitgliedern, auf das wir dann gleich noch zu sprechen kommen werden, des Berliner Abgeordnetenhauses begleitet unsere Arbeit und achtet dabei auf die Überparteilichkeit. Also ganz frei agieren kann die Landeszentrale bisher ja auch nicht, oder?
Also dieses Kuratorium, das ist ein wichtiger Punkt. Da sitzen im Moment übrigens nur 9 Abgeordnete drin, weil von der AfD keiner reingewählt wurde. Das muss man auch wissen. Dieses Kuratorium ist nämlich zum Teil ziemlich pikiert darüber, was sie da über diese Stabsstelle lesen und hören, weil sie das Gefühl haben, wir sind doch dafür da, zu gucken, dass eben die Landeszentrale wirklich überparteilich ist und jetzt nicht in irgendeine bestimmte Richtung zu viel macht, zu wenig macht und so weiter. Und die sagen jetzt auch, ja Moment, wenn wir jetzt gesagt haben, finden wir gut, was die Landeszentrale macht, kommt dann jetzt in Zukunft die Stabsstelle und sagt, alles null und nichtig, das wird völlig anders gemacht. Also da geht es sicherlich um einen Konflikt, wer hat hier eigentlich was zu sagen. Aber klar, in diesem Kuratorium sitzen eben 9 Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus drin und eben auch welche von Grünen und Linken, aber auch die aus der SPD, die dort drin sitzen, die sind ziemlich irritiert darüber, was sich da in der Bildungsverwaltung tut und die haben eben das Gefühl, dass durch das, was die Senatorin Katharina Günther-Wünsch davor hat, dass da eben nicht mehr diese Überparteilichkeit gewahrt ist.
Auch weil dieses Gremium ja bisher mehr so, also es ist hier von von Überwachen die Rede. De facto ist es ein Beratungsgremium, also so richtig einschränken kann es auch die Arbeit oder soll es auch die Arbeit der Landeszentrale ja nicht. Aber wenn man sich eben die Besetzung anschaut, dann ist es ja quasi so ein Mini-Parlament. Also die Zusammensetzung richtet sich nach den Wahl, nach der Fraktionsstärke im Abgeordnetenhaus. Wir hatten vor der Wahl 2023 und dem Regierungswechsel hin zur CDU, saßen da überwiegend Menschen von SPD, Grünen und Linken. Jetzt hat die CDU ist mit 4 Leuten dort vertreten. Also wurde da nicht auch schon immer ein bisschen Politik gemacht?
Also ich glaube, natürlich schwingt das in gewisser Weise immer mit. Die Abgeordneten sagen auch selber, ja, wir konnten da auch immer mal sagen, hey, irgendwie ich erlebe in meinem Wahlkreis, dass das und das Thema groß ist, könntet ihr dazu nicht mal ein Seminar machen oder so. Und die Landeszentrale sagt auch, das haben wir uns auch gerne angehört und natürlich nehmen wir immer gerne Hinweise auf. Das Gefühl ist, glaube ich, dass jetzt was anderes passiert. Das geht schon seit Monaten, haben da viele so ein ungutes Gefühl. Das hat auch mit Interviews zu tun, die dieser Staatssekretär Falko Lieke gegeben hat, wo er immer davon gesprochen hat. Und die Senatorin spricht jetzt auch davon, man wolle den Wildwuchs beenden, eben in dieser politischen Bildungslandschaft. Und gerade bei Lieke haben viele das Gefühl, dass da eben eine Agenda hintersteckt, eine ideologische Agenda. Also der hat bestimmte Gruppen im Kopf, wenn er da gucken will, wer bekommt überhaupt noch Förderung von uns.
Man muss dazu sagen, Falko Lieke ist ja schon ein CDU-Politiker, der eben auch grundsätzlich sehr polarisiert, auch immer wieder mit innenpolitischen Thesen, bevor er Staatssekretär wurde, aufgefallen ist. Oder jetzt auch im Kita-Bereich, wo es ja auch um Streiks, ja oder nein geht, da trumpft er auch ordentlich auf mit harten Worten.
Genau, auf jeden Fall. Und er ist auch sehr selbstbewusst. Also er hat gerade jetzt auch hier in dieser ganzen Debatte, hat er sich auch mal über Empfehlung der Fachebene hinweggesetzt, wenn es um Fördergelder ging, und hat dann gesagt, naja, also wenn ich einfach nur alles machen würde, was die vorschlagen, dann bräuchte es mich ja nicht. Was, glaube ich, bei den Kritikerinnen und Kritikern wirklich auch für Unruhe sorgt, und das ist auch passiert, als die Senatorin sich letzten Donnerstag im Abgeordnetenhaus zu der Sache geäußert hat. Sie hat da nämlich, das hat manche verwundert, sehr konkret 2 Beispiele rausgegriffen. Projekte, die nicht die Landeszentrale jetzt ganz selbst organisiert hat, aber ein von ihr gefördertes Projekt. Und da hat Katharina Günther-Wünsch, die ziemlich auf Krawall gebürstet war, die Leute, die sie befragt haben, die Grünen aber auch, hat dann, und ich zitiere jetzt mal, gefragt, wie wird denn eigentlich der Bedarf für ein Angebot wie den Workshop Siebdruck und kritische Männlichkeit ermittelt? Wie hoch ist die Nachfrage für antirassistisches Training für weiße Frauen? Da hat sie sich natürlich bewusst Dinge rausgesucht, wo sie offensichtlich Fragen zu hat. Und für die Kritikerinnen und Kritiker war das aber sehr bezeichnend dafür, in welche Richtung das gehen soll. Dass also offensichtlich der Senatorin und ihrem Staatssekretär vieles von dem, was die Landeszentrale anbietet, irgendwie zu links, zu viel Antirassismus, zu viel Antidiskriminierung, zu feministisch ist, und dass sie da ran wollen. Ich habe gesprochen auch mit Danny Freimark, einer der CDU-Abgeordneten, die in diesem Kuratorium auch sitzen. Und der hat zu mir gesagt, er sieht viel zu viele Projekte, die nicht die Mehrheitsgesellschaft widerspiegeln, so hat er das genannt. Ich habe dann auch gesagt, entschuldige Herr Freimark, aber das ist doch nicht die Mehrheit der Projekte, die die Landeszentrale anbietet. Aber er hat gesagt, viel zu viel, wir brauchen mehr so solide Grundlagenvermittlung. Was macht eigentlich ein Parlament? Was müssen eigentlich Abgeordnete tun? Was ist mit den Bezirksbürgermeistern? Also das Gefühl, und ich finde, da haben die Kritiker nicht ganz unrecht, weil dieses Gefühl habe ich auch gehabt, als ich gerade auch am letzten Donnerstag da im Abgeordnetenhaus zugehört habe, ist, es geht hier um Projekte, die denen irgendwie zu woke sind. Mhm. Und da wollen sie besonders drauf gucken.
Jetzt gab es just heute, an dem Tag, an dem wir unseren Podcast hier aufzeichnen, eine Kuratoriumssitzung. Da ging es ziemlich hoch her, wie man gehört hat, und du hast vor der Tür gesessen.
Ich habe vor der Tür gesessen, Kuratoriumssitzung in der Ostzentrale, also im Oststandort der Landeszentrale für politische Bildung. Die saßen tatsächlich auch in dem Besucherraum. Also ich konnte die auch sehen. Die Fenster haben ein bisschen gespiegelt. Ich wollte mir jetzt nicht ganz die Nase platt drücken, aber man konnte schon auch sehen, wie dann teilweise also wirklich animiert, gestikuliert wurde. Da war schon Musik drin. Die Teilnehmer haben mir hinterher auch gesagt, es sei echt eine angespannte Stimmung gewesen, teilweise auch mit persönlichen Vorwürfen. Was wirklich interessant ist, also dass da auch nochmal die Grünen und die Bildungssenatorin aneinander geraten, das war schon klar. Aber was in dieser Sitzung passiert ist, ist, dass die SPD sehr klar gegen ihren Koalitionspartner von der CDU geschossen hat. Die hat nämlich einen Antrag eingebracht, in dem es unter anderem, und ich gucke jetzt nochmal gerade auf meinen Zettel, damit ich es richtig zitiere, da wird sich gegen einseitige parteipolitische Einflussnahme verwahrt, und dann wird von der CDU geführten Bildungsverwaltung eine differenzierte Betrachtung des Gesamtwirkens der Landeszentrale eingefordert und die öffentliche Infragestellung der Institution wird kritisiert. Also es sind schon relativ deutliche Worte. Mhm. der Name CDU taucht da nicht auf, aber klar, Bildungsverwaltung und so weiter, es war schon sehr klar, in welche Richtung das ging. Und dieser Antrag ist tatsächlich angenommen worden mit den Stimmen von der SPD, von den Grünen und von den linken Abgeordneten in diesem Kuratorium. Und das war der CDU, naja, not amused, würde ich sagen. Irritiert haben sie es selber genannt.
Wie verteidigt sich denn die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch?
Sie hat mir beim Rausgehen, war sehr knapp dabei, hat nochmal das gesagt, was sie die letzten Wochen schon immer gesagt hat. Es gehe ihr überhaupt nicht darum, Einfluss zu nehmen. Es gehe einfach darum, dass man besser steuert, dass man sich tatsächlich mal anguckt, was funktioniert nicht. Hat gesagt, wir haben da ja eine Verpflichtung auch gegenüber den Menschen, dass die sozusagen das kriegen an politischer Bildung, was sie auch brauchen, und auch eine Verpflichtung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass wir eben nicht Geld zum Fenster rausschmeißen. Und sie sagt ganz klar, es wird da kein Durchgriffsrecht, keine politische Einflussnahme geben. Sie sagt, Fachaufsicht haben wir jetzt schon, die bleibt auch in der Abteilung, in der Bildungsverwaltung, wo sie jetzt schon ist. Diese Stabsstelle soll einfach ein bisschen bündeln, dass alles nicht irgendwie so verstreut ist und keiner so genau weiß, was ist eigentlich los, sondern einen besseren Überblick haben. Das glauben ihr aber halt viele nicht.
Wo ich jetzt ja spontan auch denken würde, also klar, wenn es auf der einen Seite vielleicht auch darum geht zu sagen, das Land muss gerade sparen und wir müssen auch mal genau hinschauen, was wir fördern, muss man auch wieder sagen, das sind ja keine Unsummen, die da jetzt fließen, aber trotz allem, gut, dann guckt man hin. Eine Stabsstelle kostet aber ja auch Geld. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stabsstelle möglicherweise mehr kostet, als auf der anderen Seite eingespart werden kann, ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, oder?
Ich glaube, das Problem wird auch sein, also mir haben heute nach der Sitzung die Grünen erzählt, dass die Senatorin sehr klar gesagt hatte oder habe, sie wolle jetzt wirklich für jedes Projekt der Landeszentrale Details wissen. Also wer macht da eigentlich was, wann, wie, wo, was kostet das und so weiter. Und die Grünen sagen, das klingt doch ehrlich gesagt nicht so, als ob da die Arbeit jetzt irgendwie effizienter werde, sondern dass die Landeszentrale quasi lahmgelegt ist und dass auch in der Bildungsverwaltung viel mehr auf so klein-klein geschaut wird. Also gar nicht so das Gefühl, da wird jetzt alles irgendwie ja besser gesteuert und besser koordiniert. Also da wird man sicherlich mal drauf gucken müssen. Was man, glaube ich, auch sagen muss, also diese Stabsstelle ist noch im Aufbau. Die beiden Männer, die da auf die wichtigen Posten sollen, die sind zwar im Kopf der Senatorin und des Staatssekretärs, die sind aber auch noch nicht bestätigt, weil es offensichtlich beim Personalrat da auch Probleme gibt, die sagen, hey, ohne Ausschreibung könnt ihr das eigentlich nie machen. Also im Moment wissen wir noch gar nicht so genau, was wird da eigentlich in der Alltagsarbeit rauskommen.
Was würdest du sagen, ist die Motivation grundsätzlich dahinter? Du hast schon gesagt, der CDU oder möglicherweise der CDU-geführten Bildungsverwaltung sind die Angebote der Landeszentrale zu vogue oder irgendwie in irgendeiner Weise nicht mit ihren politischen Themen und Zielen übereinstimmend. Das mag ja sein. Wir kennen das aus anderen politischen Bereichen, wo man versucht, Punkte zu setzen für die, in Anführungszeichen, Mehrheitsgesellschaft. Da geht es dann, keine Ahnung, wir streiten uns über Radwege und über andere große Fragen. Die haben ja eine gewisse Reichweite in die Stadt hinein. Die Landeszentrale für politische Bildung ist aber ja ein vergleichsweise kleiner Player, wenn man jetzt mal fragt, die Leute auf der Straße, was ist für sie entscheidend, damit sie eine funktionierende Stadt haben. Also warum versucht man an der Stelle ein Exempel zu statuieren?
Ich glaube schon, dass es da einfach um ein Signaling auch an die Wähler geht. Also einfach ein Signal zu setzen. Klar ist das nicht das Thema, was alle Leute umtreibt. Aber diese Frage, machen wir zu viel Themen, die irgendwie nischig sind, die eben, du hast es auch schon mal gesagt, zu woke sind, und machen wir zu wenig für die große Mehrheit? Das ist ja eine Debatte, die führen wir ja auf ganz vielen Feldern. Also auch was die Migrationspolitik angeht, hören wir ja auch immer wieder nach dem Motto, für irgendwie die macht ihr was, für eine kleine Minderheit, aber was macht ihr eigentlich für uns? Und ich glaube, in diese ganze Debatte spielt das schon auch mit rein. Gerade wenn der Abgeordnete Danny Freimark dann auch sagte, irgendwie zu viele Projekte, die nicht die Mehrheitsgesellschaft widerspiegeln. Von daher glaubt man, glaube ich, schon, dass man da auch nochmal einen Punkt machen kann.
Und was glaubst du, wie könnte das Ganze jetzt weitergehen?
Ich glaube, also erstmal wird man sich jetzt in der Koalition selbst unterhalten müssen darüber, was da passiert ist. Also da wird es Gespräche geben. Das hat auch Katharina Günther-Wünsch schon so gesagt. Da werden wir jetzt nochmal weiterreden müssen. Ich glaube, gerade was die Landeszentrale angeht, dass die wirklich erstmal schaut, was tut sich da tatsächlich? Greifen die wirklich bei uns richtig ins Programm ein? Man hat zum Beispiel vom Chef, vom Leiter der Landeszentrale bisher gar nichts gehört. Also mein Eindruck ist, der will da auch jetzt nicht irgendwie öffentlich sich mit der Senatorin zoffen. glaube ich auch, weil er weiß, dass er dann verlieren würde. Mhm. Aber dass der nicht glücklich ist mit dem, was da passiert, der Thomas Gill, der Leiter der Landeszentrale, davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ich bin wirklich mal gespannt, also dass Katharina Günther Wünsch da nichts zurücknehmen wird, da bin ich mir sehr sicher. Die gibt sich extrem kämpferisch, aber eben auch die Kritikerinnen und Kritiker sagen, wir wollen das nicht einfach so hinnehmen. Die wissen, dass die Stabsstelle nicht zurückgenommen wird, aber die wollen halt einfach gucken, dass es nicht so schlimm kommt, wie sie das gerade befürchten. Ich hatte vorhin diese Petition erwähnt, wo es mittlerweile über 22.000 Unterschriften gibt. Ich habe gestern mit einem gesprochen, der auch unterzeichnet hat. Wolfgang Benz heißt der, Historiker, hat lange an der TU hier gelehrt. Und der hat sich sehr deutlich geäußert. Der hat gesagt, das ist Zensur, da sollen unliebige Meinungen sozusagen mundtot gemacht werden. Ganz so krass sagen das nicht alle, aber die Befürchtungen sind eben da. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Kritikerinnen und Kritikern geht es jetzt darum, das Schlimmste zu verhindern.
Ja, es geht vor allen Dingen vermutlich ja darum, dass man sagt, wenn erstmal eine bestimmte Möglichkeit geschaffen wurde, Einfluss zu nehmen, dann wird die am Ende des Tages von irgendwem vielleicht auch genutzt, wenn das einfach sobald diese Option besteht.
Genau, und also ich bin auch wirklich mal gespannt, inwieweit das im Kuratorium der Landeszentrale noch weitergeht, weil, wie gesagt, die fühlen sich ja eben auch in ihrer Arbeit irgendwie beschnitten oder übergangen mit dem, was die Senatorin in der Bildungsverwaltung davor hat. Also die werden auch nicht jetzt kampflos irgendwie die Segel strecken, das hat man ja heute gesehen.
Eine spannende Geschichte, an der wir weiter dranbleiben. Das war jetzt sozusagen unser Beitrag zur politischen Bildung in Berlin in dieser Woche. Sabine Müller aus unserer Landespolitikredaktion, danke, dass du da warst.
Danke dir, Thorsten.
Und damit schließt die Landeszentrale für Spreepolitik heute ihre Türen. Mehr von uns gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dort können Sie uns auch abonnieren. Machen Sie das gern. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, das ist jetzt mal gut mit Politik, ich mag es lieber noch düsterer, dann probieren Sie es doch mal mit unserem Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Seit dieser Woche geht es mit 9 Folgen weiter, mittlerweile die 3. Staffel. In der geht es um Agenten und ihre Arbeit, um Tarnung, Verrat und ja sogar Mord. Dark Matters ebenfalls in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Für heute sagt, danke fürs Dabeisein, Thorsten Gabriel.